Missing Link Original.
Die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nikbasch und heute hören und sehen wir den fünften Teil unserer Serie zur Schattenrepublik, den Memoiren des Lobbyisten Peter Hochegger. Im Kern der heutigen Episode reden wir über den Goldrausch der frühen Nullerjahre, die geschmierten Geschäfte des Peter Hochegger und seiner Agenturen. Im Zentrum der ganzen Geschichte steht zunächst einmal die Telekom Austria, für die Peter Hochegger einige Jahre lang tätig gewesen ist. Ich begrüße einmal mehr Peter Hochegger. Hallo Peter.
Hallo Nick, hallo Stefan, schön hallo. Wieder da zu sein.
Hallo Stefan.
Hallo.
Übernimmst du gleich?
Gerne. Peter, wir haben in der letzten Folge schon gesprochen, dein Verhältnis Maischberger-Grasser, wie das alles entstanden ist. Grasser war Finanzminister und damals war ja der große Goldrausch, was die Telekommunikation betrifft, nicht nur in Österreich, weltweit. Es sind Lizenzen verkauft worden, das Internet ist gekommen, Handytelefonie ist gestartet und mittendrin war die Agentur Hochegger. Und vielleicht erklärst du uns, wie du zur Telekom, damals auch Mobilcom, gekommen bist, was da deine Rolle war und wie sehr sich das über die folgenden Jahre entwickelt hat.
Also wenn wir zurückblicken, der Goldrausch für uns hat begonnen mit der Ausschreibung einer zweiten Mobilfunklizenz. Wir waren damals als Agentur im Montacom-Konsortium als Berater dabei, angeführt von der Montacom, von Alexander Kahane, da waren noch dabei der Kurier, glaube ich, Kapsch, und AirTouch, die Vorläuferfirma von Vodafone. Und wir haben ein Honorar bekommen, ein Fixhonorar von 1 Million Schillinge, war für uns nicht schlecht und haben ein Konzept gemacht und waren felsenfest davon überzeugt, das zu gewinnen. Also wir haben uns die ganzen Konkurrenten angeschaut, haben deren Schwächen kommuniziert und waren guter Dinge. Und die Montacom hat noch einen Lobbyisten eingecheckt, einen ehemaligen Politiker, der bei Viktor Klima gute Stimmung machen sollte und der hat uns irgendwann kommuniziert, ja, ihr werdet das gewinnen. Und am Tag der Veröffentlichung, wie der Viktor Klima den Sieger bekannt gegeben, sagt er, der Sieger ist Ökol. Also ich bin aus allen Wolken gefallen. Es war klar, die haben um 400 Millionen Schilling im Jahr angeboten. Damit war die Sache eindeutig, Qualität hat keine Rolle gespielt. Und beim Hinausgehen habe ich dann noch der Agenturleiterin, die für Ökol gearbeitet hat, gratuliert. Die war ein halbes Jahr davor, ist sie bei mir ausgeschieden. Und die hat dann so schnippisch zu mir gesagt, na, wir waren halt besser.
Ökol war damals eine Siemens-Beteiligung.
Siemens und Deutsche Telekom. Und mir hat es den Magen umgedreht und ich war stinksauer. War auch ein bisschen unter Stress. Wir haben einige Leute eingecheckt für diesen Riesenauftrag. Wir hatten einen Vertrag, die Kommunikation für das erste Jahr zu machen, 150 Millionen Schilling, und das war jetzt weg. Ja. Und ich habe überlegt und überlegt, was kann man tun? Und plötzlich hatte ich die Eingebung, wir könnten ja der Mobilcom den Vorschlag machen, für sie zu arbeiten, weil wir in unserer Analyse alle ihre Schwächen recherchiert haben. Schnell herausgefunden, wer dafür verantwortlich ist. Es war der Herr Sund. Ich habe euch in meinen Brief geschrieben, eine Seite, und ich wusste, der wird mich schnell kontaktieren. Und so war es dann auch. Und eine Woche später hatten wir den Termin.
Das heißt, das System ist ungefähr so, wie Hacker es machen. Ja? Die hacken eine Firma, zeigen die Schwächen auf und rufen dort an und damit du von uns geschützt wirst, arbeiten für euch.
Also wenn wir für die Konkurrenz gearbeitet hätten, wäre das für die damalige Mobilcom fatal gewesen, weil wir wirklich alle ihre Schwächen sehr, sehr bis in die Tiefe recherchiert haben. Und bei der Präsentation haben wir das dann aufgezeigt. Ich habe mir sozusagen ein Rollenspiel mit meinem Bruder ausgemacht. Wir haben auch recherchiert, dass der Sund ein hervorragender Tennisspieler ist. Wir haben dann sozusagen Doppelpass und Matchball und solche Dinge mit eingebaut. Und mein Bruder hatte die Aufgabe, der kannte den Geschäftsführer von Ökol, später Max Mobil, sehr gut. Und der hat die Rolle übernommen, darzustellen, was würde der machen. Und was wir natürlich geplant haben. Und das war, der Sund hat immer genickt und gesagt, meine Herren, danke, wir möchten uns kurz besprechen, 5 Minuten. Ist er reingekommen und gesagt, bitte, wir arbeiten zusammen. Und wir haben Vorschläge gemacht im Ausmaß von 23 Millionen Schilling und die haben wir auch umgesetzt im ersten Rumpfjahr.
Nur, dass ich das richtig verstehe, eure Stärken-Schwächen-Analyse der Mobilcom, die habt ihr aus öffentlich zugänglichen Quellen gehabt oder hattet ihr da Insider?
Das waren öffentliche Quellen, das waren Recherchen bei Kunden, die schon damals Telekom-Kunden im Mobilfunk waren und mit Experten, die sich die Netzqualität angeschaut haben. Und das war ja auch ein unserer Vorschläge, die Netzplanung mit einem geografischen Informationssystem zu unterlegen. Ja. Das hat der Mobilcom irrsinnig gut gefallen. Der Sund hat gesagt, ja, das machen wir, aber bitte stellt uns Experten zur Verfügung, die das machen. Haben wir auch gemacht.
Aber im Prinzip habt ihr dem Herrn Sund nichts verraten, was er nicht selbst hätte wissen müssen. Ihr habt das nur klug auch in ein Rollenspiel mit Tenniselementen verpackt und das hat ihn beeindruckt.
Na, der Sund hat erkannt, dass das, was wir als Schwächen aufgezeigt haben, dass die real sind. Wäre dort ein anderer Manager gesessen, der im Konzern groß geworden ist, der hätte gesagt, naja, der hätte sich mit dem sicher nicht identifiziert. Dadurch, dass der Sund aber von außen gekommen ist, hat er sofort gesehen, ja, die haben vollkommen recht und wir müssen daran arbeiten.
Wie ist dann weitergegangen in der Telekom? Ihr habt einmal den Fuß in der Tür gehabt bei der Mobilcom und habt dann immer mehr, ich sage jetzt einmal unter Anführungszeichen, Macht bekommen innerhalb dieses Konzerns. Wie ist euch das gelungen?
Wir haben uns ja, bevor wir uns als Berater selbstständig gemacht haben, genau angeschaut, wie funktioniert es in der Kommunikationsberatung und in der Wirtschaft. Und da siehst du, dass es in jeder Branche eine Leiter gibt und ganz oben auf der Leiter ist der Themenführer. Und für uns war klar, dass da die Chance darin besteht, nicht dem Privaten diese Sprosse zu geben, sondern nämlich dem Ex-Monopolisten, dass er sich als Themenführer positioniert. Und wir haben zum Sund gesagt, er soll sich wie ein Privater positionieren, weg von der Telekom, alt, verstaubt, neues Unternehmen, Mobilcom. Und ob er die Rolle des Themenführers übernehmen will. Und der Sund hat gesagt, ja, das ist spannend, das mache ich.
Das war eigentlich auch eine Privatberatung des Herrn Sund, kann man das so sagen?
Es ist so, wir haben auch ein Buch geschrieben, Der Chef als Kapital, hat auch Börsenmasteller gemacht. Das heißt, der Vorstandsvorsitzende oder der Boss einer Firma, der ist das Gesicht nach außen und das ist ein Kapital für das Unternehmen. Und je besser dieses Gesicht sich inszeniert und die Inhalte des Unternehmens kommunizieren kann und die Möglichkeiten und die Chancen für die Kunden, umso besser für den wirtschaftlichen Erfolg. Und das hat auch der Sund sofort erkannt.
Das heißt, ihr habt den Sund so inszeniert, wie ihr auch den Krasser inszeniert habt.
Richtig.
Und er ist ähnlich begeistert darauf angesprungen wie Karl-Heinz Grasser. Du hast sie da offenbar beide unabhängig voneinander auch mit der Eitelkeit gepackt.
Also dort, wo es bei unseren Kunden möglich war, sie nach außen zu inszenieren, haben wir das immer gemacht. Das war einer unserer Erfolgsschlüssel.
Du schreibst im Buch aber, dass Sund in Telekommunikationsfragen nie der Experte war, zu dem ihr ihn gemacht habt.
Der Sund war ein guter Verkäufer, er war davor auf einem Vertriebsjob und der hat sich natürlich inhaltlich damit weniger auseinandergesetzt. Aber was seine große Stärke war, er hat auf Leute gehört, die Fachleute waren. Und weil ich das wusste, habe ich zu Herrn Sund gesagt, Herr Sund, wir brauchen einen Experten, der sich bestens inhaltlich auskennt. Hat er gesagt, ja, suchen Sie einen Unternehmer, da kenne ich an. Der sitzt unten in der Netzplanung, das ist der Boris Nemsic, reden Sie mal mit dem. Ich bin 2 Stockwerke tiefer gegangen zum Herrn Boris Nemtsov, habe mit ihm Gespräche geführt und für mich war klar, das ist genau der richtige Mann. Und dann war das Duo Sund Nemtsov, der Sund hat die großen Linien gezeichnet, die unternehmerischen, die Zukunftsvisionen und der Nemtsov hat sie inhaltlich ausgestaltet und erklärt.
Faszinierend genug, Sund und Nemtsov waren, glaube ich, 2 sehr einflussreiche Manager im Telekom-Konzern, die später von den Schmiergeldzahlungen, die über dich gelaufen sind, nichts mitbekommen haben.
Also der Nemtsov sicher nicht, weil der war ja der Chef der Mobilcom, ist dann zwar dann in den Telekom-Konzern gekommen, aber diese sogenannten ausgelagerten Zahlungen, die sind über den Festnetzteil gelaufen. Da gab es eine eigene Vorstandsstruktur, das waren war Fischer und Schissler. Und der Sund war dann oben in der Holding und der Nemtsov war zuständig für den Mobilfunk. Also die haben das nicht mitbekommen.
Das sind doch Schwergewichte gewesen, dass so heikle Dinge sind tatsächlich dann im allerkleinsten Kreis geblieben. Die haben in der Vorstandskantine nie drüber geredet, wer da alle Geld genommen hat.
Also ich weiß das nicht, ja, ob die miteinander geredet haben oder nicht, aber es hat mich auch nicht interessiert.
Ich möchte mal auf Sund zurückzukommen. Du hast ihn positioniert als den großen Auskenner. Was waren da die Methoden? Also wie habt ihr das öffentlich inszeniert?
Um darzustellen, dass er die Zukunft schon vorweg sieht, war mir klar, ein Buch zu schreiben, ja. Und dann haben wir geschaut im Journalistenspektrum, wo gibt es Journalisten, die sich damit mit dieser Thematik intensiv auseinandersetzen. Da sind wir mal auf den Kurierjournalisten Gerald Reischl gestoßen, mit dem wir schon viel Kontakte hatten und haben bei ihm angefragt, ob er mit dem Sund gemeinsam ein Buch schreiben würde. Er hat gesagt, ja, super, mache ich doch gerne. Zum Sund haben wir gesagt, machen Sie das gemeinsam mit einem Journalisten. Und er hat gesagt, ja, gefällt mir. Macht sie die Aufgabe, sucht einen Verlag und wir haben das gemacht. Ja. Haben dann auch das Buch präsentiert, entsprechend inszeniert.
Das heißt aber, der von mir sehr geschätzte Gerald Reischl hat das Buch geschrieben und der Herr Sund hat eigentlich nichts damit zu tun gehabt.
Na oh ja, sie haben sich, glaube ich, 2-mal getroffen. Das erste Mal.
Immerhin.
Das erste Mal, wo der Herr Gerald Reischl eine Kapitelliste vorgelegt hat. Und die mit dem Sund besprochen und der Sund gesagt, ja super, klingt sehr gut, machen Sie, Herr Reischl. Und dann, wie das Buch fertig war, sitzt es noch einmal so grob durchgegangen, der Sund gesagt, ja, tolle Arbeit, Herr Reischl, gefällt mir.
Ich frage jetzt noch einmal, hast du zu der Zeit tatsächlich für die Mobilcom und die Telekom gearbeitet oder nicht viel mehr für einzelne Manager, die dort gearbeitet haben, als unter Anführungszeichen persönlicher Berater? Du hast ja zu den vielfältigen Tätigkeiten, die deine Agenturen entfaltet haben, gab es ja dann auch Persönlichkeitskonzepte, die du geschrieben hast oder schreiben hast lassen. Das waren so PowerPoint-Präsentationen, wo du den Managern erklärt hast, wie sie noch wichtiger und als Fachleute in der Branche wahrgenommen werden können. Teilweise hast du ihnen empfohlen, wie sie Chef bleiben können. Dem Herrn Schissler hast du quasi geschrieben, wie er Chef werden kann. Also es war für jeden ein bisschen was dabei. Aber das hatte mit der Strategie des Unternehmens an sich gar nichts zu tun. Das waren wirkliche Persönlichkeitskonzepte.
Ich habe das vorher schon angesprochen, der Chef als Kapital. Also da haben sich im angelsächsischen Raum viele Kommunikationsexperten intensiv damit auseinandergesetzt und auch analysiert, was das für eine Auswirkung hat, das Gesicht des Unternehmens nach außen. Und das haben wir in allen unseren Konzepten übernommen. Und natürlich war der Anfangspunkt war die Mobilcom. Und dann gab es aber eine Situation, die Vorstände wurden in der Telekom, in der Muttergesellschaft gewechselt und ein Börsengang stand bevor. Und der Sund war äußerst nervös, weil er gemerkt hat, dass bürokratisch aufgeblähte Unternehmen, Telekom, frisst die Gewinne der Mobilcom weg und die haben eine Kostenstruktur und sind sich dessen nicht bewusst und hat einfach diese Situation mir gegenüber immer artikuliert. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Herr Sund, was ist die Alternative? Dann müssen Sie den Laden übernehmen. Er sagt, na, das mache ich nie. Das ist ja Wahnsinn. Und die Bürokratie, sage ich, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Er sagt, ja, aber der ÖRG-Vorstand, der Dietz, mit dem streite pausenlos, der wird dem nie zustimmen. Geben Sie mir das Pouvoir, mit ihm zu reden? Na okay, reden Sie mit ihm. Dann habe ich mich mit dem Dietz getroffen, haben uns nett ausgetauscht im Café Schwarzenberg und dann habe ich ihn auf die Problematik angesprochen, habe gesagt, man ist stets vor einem Börsegang, das kann ein Flop werden. Ne? Ja, ich weiß eh, sage ich, und der Kastler hat keine Ahnung. Ja. Und mein Sohn, der macht die Mobilcom, der schaufelt die Gewinne ins Unternehmen herein, sagt, ja, ich weiß eh, das ist alles eine schwierige Situation. Sage ich, na, dann macht es den Sohn zum Telekom-Vorstand. Sagt der Dietz, der macht es nie. Sage ich, Herr Dietz, machen Sie mir ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann.
Jetzt muss ich noch einmal einhaken. Johannes Dietz war damals ÖRG-Vorstand, zuständig für die Telekom.
Richtig.
Und es brauchte für einen Manager des Konzerns den Peter Hochegger, um ein Anliegen an die ÖRG heranzutragen. Wieso hat der Sund den Dietz nicht einfach angerufen?
Na, wie ich vorher schon angedeutet habe, Dietz und Sund waren oft nicht einer Meinung. Dietz war auch vom Kastler nicht sehr begeistert, weil der den Job gekriegt hat, den der Dietz auch gerne gehabt hätte. Ja? Der Dietz hat sich einmal beworben als Telekom-Vorstand. Das war sozusagen eine Persönlichkeits-, eine Gemengelage, wo Kommunikation, wie sie normalerweise zwischen Menschen und Managern stattfinden könnte, nicht stattgefunden hat. Und deswegen war einfach die Tür für mich offen, diesen Vorschlag zu machen.
Also wenn man in deinem Umfeld in einer Situation war, wo man Gesprächsbedarf hatte, dann war vollkommen klar, wenn ich den Peter Hochegger frage, der wird mir die Türen öffnen, die ich selber nicht aufmachen kann. Damit warst du zu der Zeit eigentlich schon in einer sehr viel einflussreicheren Rolle, als es normalerweise quasi Kommunikationsberater sind.
Der Sund wäre auch nicht auf die Idee gekommen, dass er den Telekom-Chef macht. Diese Idee habe ich ihm eingepflanzt.
Das heißt aber auch, dass du ein gewisses Abhängigkeitssystem innerhalb der Telekom und Mobilcom geschaffen hast.
Habe ich natürlich, aber das war mir damals nicht so sehr bewusst. Ja. Für mich war wichtig, dass die Manager, die am Werk sind, gute Manager sind und dass ich mit ihnen gut kann. Ja. Und natürlich auch nicht nur zum Wohle meines Unternehmens, sondern auch zum Wohle des Unternehmens, dem der Manager vorstand.
Jetzt hast du ja damals auch ein Büro bekommen später in der Telekom. Das heißt, du warst so wichtig, dass eine externe Agentur innerhalb des Konzerns Büroräumlichkeiten zur Verfügung gestellt worden sind, wo die Manager ein- und ausgegangen sind. Und damals hat ja auch begonnen, dass die Agentur Hochegger sehr viel und sehr hohe Honorare gestellt haben. Kannst du mir ungefähr sagen, wie viel ihr mit der Telekom verdient habt?
Schritt zuvor, nach vor, Sund ist dann wirklich zum Telekom-Chef bestellt worden und hatte die Möglichkeit, sich seinen Nachfolger in der Mobilcom selbst auszusuchen. Und ich war bei der Pressekonferenz dabei und dann haben wir danach ein Pressegespräch organisiert und der Sund ist bei mir im Auto mitgefahren und gesagt, Herr Hochegger, ich kann mir jetzt den Nachfolger in der Mobilcom aussuchen. Sag ich, was haben Sie für Möglichkeiten? Sagt er, ja, den Nemsic und dann den Vertriebschef, den Peter Breitzek. Sage ich, ja, schauen wir uns einmal an, wer ist der bessere Partner für Sie in der Telekom?
In der Mobilcom.
In der Mobilcom, ja. Und dann habe ich das sozusagen mit durchanalysiert und habe gesagt, schauen Sie, mit dem Boris Nemsic haben Sie jetzt bis jetzt so gut zusammengearbeitet. Das heißt, der hat die Rolle, die inhaltliche Erklärung, die Vorteile der Mobilcom so immer so gut dargestellt. Der ist eigentlich der ideale Nachfolger für Sie. Und außerdem können Sie bei ihm sicher sein, der ist Ihnen gegenüber sehr loyal. Hat gesagt, haben Sie recht, der Boris kriegt den Job.
So war es dann auch.
So war es dann auch.
Gut, zurückzukommen auf den so. Verdienst, damit man kurz
noch alleine... Deine Frage mit den Büros.
Genau.
Für den Sund war die Telekom ein Neuland. Ja. Das war wie der Sprung ins kalte Wasser. Und das war, für uns stellt sich das heute so einfach dar, aber das war für ihn nicht so einfach. Ja. Das aus einer bekannten, gelernten Struktur aus der Mobilcom in eine neu unbekannte Struktur der Telekom-Bürokratie, Beamten hineingekommen. Und da war es ihm wichtig, sozusagen seine Berater schnell bei der Hand zu haben. Und deswegen hat er gesagt, Herr Hochegger, wir machen für Sie Büros frei, dass sie immer an Ort und Stelle sind. Nur waren wir damals schon in der Goldeckgasse, das waren 10 Gehminuten zum Schwarzenbergplatz, also es war nicht notwendig, diese Büroräume in Anspruch zu nehmen, was ich aber sehr wohl hatte. Ich hatte eine Zugangskarte und konnte im Telekom-Büro aus- und eingehen.
Aber im Prinzip warst du so eine Art Schattenvorstand in der Telekom, kann man das sagen?
Das gefällt mir gut. Ich war ein sehr enger Vorstandsberater, der eigentlich über dem Vorstand gestanden ist. Ja.
Gernot Schießler hat später mal erzählt, dass er zu seiner Zeit in der Telekom Austria die Wahrnehmung hatte, dass Peter Hochecker quasi an manchen Tagen von Vorstandsbüro zu Vorstandsbüro gegangen ist und mit jedem Vorstand ein kleines Plauscherl gehalten hat, was so nach und nach dazu geführt hat, dass beim Peter Hochecker viel mehr Informationen zusammengelaufen sind, als sie die einzelnen Vorstände hatten, weil die teilweise auch nicht so intensiv miteinander geredet haben, wie sie hätten sollen. Also Schattenvorstand, glaube ich, trifft es dann schon ganz gut.
Ich habe das eingangs erwähnt, also die Telekom war ja auch eine Schlangengrube, weil es dort so viele Einflüsse gegeben hat. Und der Sund, dem war auch klar, dass ihn andere Vorstände nicht besonders mögen, oder der Rudi Fischer dazugehört. Und der Sund hat zu mir gesagt, Herr Hochecker, treffen Sie den Fischer, reden Sie mit ihm und beraten Sie ihn auch, weil er damit verknüpft hat, dass ich dafür sorgen werde, dass der Fischer nicht gegen ihn arbeiten wird. Ja, dasselbe war beim Vertriebsvorstand, beim Heinz Brasig. Und der Brasig hat sofort in Sund seine Schwächen erkannt und hat gegen ihn gearbeitet. Ja, also. Und wir haben dann dafür gesorgt, dass er nicht erfolgreich war. Er hat dann freiwillig das Unternehmen verlassen und der Fischer hat sich dann auch auf die Seite vom Sund geschlagen. Und Schießler ist dann später dazugekommen und wir haben dann auch für den Gernot Schießler sozusagen eine Rolle definiert. Wie kann er als Gesicht nach außen hin, Sund, Fischer, Schießler, die Vorteile des Unternehmens kommunizieren? Chef als Kapital.
Es fehlt jetzt noch eine Zahl. Du hast gesagt, wie viel
genau,
wie viel
ich hätte die Unternehmensgruppe gerne, Hochecker... Bevor wir zu dieser Schmiergeldmaschinerie kommen, die sich da in der Telekom gebildet hat, möchte ich nur ungefähr wissen, und ich glaube, das interessiert viele, was waren die Honorare? Was habt ihr verdient mit der Telekom, Mobilcom über die Jahre, wo ihr für das Unternehmen tätig gewesen seid?
Es gab unterschiedliche Budgets. Es gab das Budget der Beratung für den Vorstand, für die Produkte. Und das war eine Größenordnung, ein paar hunderttausend Euro im Jahr. Dann gab es Budgets für Großveranstaltungen. Das heißt, wir waren ständig beauftragt mit Großkundenveranstaltungen und anderen Dingen, ja, Produktpräsentationen. Und das hat sich dann halt über die Jahre addiert. Und dann hat es begonnen mit dem Beeinflussung des Börsekurses. Das wurde an uns ausgelagert, den Banker sozusagen das Honorar zu bezahlen. Und dann hat man danach die Idee gehabt, okay, wir haben jedes Jahr so viele Anfragen von der Politik, von irgendwelchen Organisationen und das irgendwelchen Produktbudgets zuzuordnen, das ist immer sehr kompliziert. Wir geben der Firma Valora jedes Jahr 1 Million Euro und rufen die dann ab und sagen, okay, für das Projekt so und so viel, für das Projekt so und so viel. Und das waren dann über die Jahre mit der Mehrwertsteuer dann 9 Millionen Euro. Das war die Valora, das waren diese ausgelagerten Budgets.
Das ist die schwarze Kasse gewesen, kann man das?
Das kann man nicht sagen, weil der OGH festgestellt hat, dass das keine schwarze Kasse war. Und bei dem würde ich sagen, bleiben wir, weil das ein Höchstgerichtsurteil war. Das heißt, die Telekom hat es auch dann sehr genau, und der Fischer auch beim Finanzstrafverfahren, er hat gesagt, am Beispiel Maischberger, gesagt, wir wollten den Maischberger als Berater haben, weil wir gewusst haben, der hat gute Zugänge.
Im Finanzministerium damals.
Genau, und wir wollten ihn aber nicht in unserer Buchhaltung drinnen haben, weil die sozialdemokratischen Gewerkschafter hätten das sofort in die Medien gespielt und aufgeblasen. Ja? Er ging irgendwie logisch, wurde über die Valora abgerechnet.
Müssen wir nur kurz erklären, die Valora vielleicht, also jetzt gerade die Hochecker-Agentur, was war die Valora jetzt? Vielleicht, dass man nur kurz... Das einordnen?
Die Valora wurde gegründet für den Zweck Beratung oder Angebot legen, Privatisierung des Dorotheums. Da waren drinnen mehrere Konsortialpartner, die Raiffeisen Oberösterreich, ein Antiquitätenhändler, Ernst Blech und unsere Firma. Dazu kam es aber dann nicht. Die Raiffeisen Oberösterreich hat sich dazu entschlossen, ein eigenes Angebot zu legen. Wir hätten nur eine Erfolgsprovision bekommen. Hat nicht funktioniert. Wer andere hat den Zuschlag bekommen und dann gab es die Firma Valora. Und eines Tages ist der Walter Maischberger zu mir gekommen und gesagt, du, wir hätten da einen Auftrag, die Raiffeisen Centrobank will einen besseren Zugang zum Grasser und da wollen sie uns einen Auftrag geben. Ja? Und haben gesagt, okay, ich rechne den über die Valora ab und auch deswegen, weil in meiner Agentur der Name Maischberger so ein bisschen wie ein rotes Tuch war.
Warum?
Weil er eine FPÖ-Vergangenheit hatte und weil meine Agentur sehr, wenn man sagen, wie Österreich zusammengesetzt war. Ich hatte viele Leute, die in der Sozialdemokratie groß geworden sind, teilweise dort auch Jobs hatten, Leute, die bei der ÖVP waren. Und diese Gruppierungen konnten mit dem Namen Maischberger wenig anfangen.
Es ist aber spannend, dass in der Agentur, in der eigenen, es eine Gruppierung oder mehrere Leute gegeben hat, die schon damals irgendwie geahnt haben, das geht nicht gut aus, die Liaison mit Maischberger.
Dazu gehört ja auch mein Bruder.
Wenn die Valora keine schwarze Kasse war, war es ein Sammelbecken für Zahlungen, für Schmiegelzahlungen, ein dritter, oder ich glaube, wie wir es mal gelernt haben, politische Landschaftspflege, das ist wahrscheinlich der unverdächtigere Begriff. Kann man das?
Das ist ein sehr schöner Begriff, Landschaftspflege. Ein anderer Unternehmer hat zu mir gesagt, das ist Geld dafür die Flurbereinigung.
Aber dazu kommen wir noch quasi, wie dieses System etabliert wurde. Wenn ich es jetzt aber mitnehme, also es gab in deinen Geschäftsbeziehungen zu Telekom-Konzern eine helle Seite und eine dunkle Seite.
Genau, ja.
Es das gab ist quasi sehr schön eine sichtbare Seite, die in Events und quasi Beratungen des Vorstands bestand. Und dann gab es eben den schattigen Teil, der offenbar genutzt wurde, um gewisse Ziele zu erreichen.
Genau.
Verdeckte Ziele durch Zahlungen an Dritte. Da gibt es eine ganz lange Liste von Institutionen, Vereinen und Personen, die in der einen oder anderen Form hier in den Genuss von Zahlungen gekommen sind. Aber mich würde jetzt interessieren, also dieses dunkle Geschäft hat sich aus dem Hellen heraus entwickelt. Wann hast du für dich diesen Punkt überschritten? Ab wann war für dich klar oder gab es da ein Geschäft, das das eingeleitet hat? Jetzt bin ich abgebogen. Jetzt mache ich Dinge, die eigentlich nicht ursächlich Kommunikationsleistungen
sind. Das war mir damals überhaupt nicht bewusst. Das kann man jetzt im Nachhinein erkennen. Und die Zusammenarbeit mit Maischberger in der Valora, wo es darum gegangen ist, der Raiffeisen Centrobank den Zugang zum Grasser zu öffnen, weil die haben sich ja stiefmütterlich behandelt gefühlt. Ich habe gesagt, bei der ÖAG, beim Finanzministerium, wir kommen nirgends zum Zug und bitte ändert uns das. Und der Vorstand von der Raiffeisen Centrobank hat seinen Freund Johannes angefragt, sagt, du, kennst du da jemanden? Sagt er, du, da kann ich dir nur den Walter Maischberger vorschlagen. Hahn war einmal Vorstand bei der Novomatic. Maischberger hat auch für die Novomatic gearbeitet und mit Maischberger aus dem besten Zugang zum Grasser.
Peter Hurig hat auch für die Novomatic gearbeitet, darüber reden wir dann auch noch gesondert.
Gerne, gerne.
Ich habe dich unterbrochen, entschuldige.
Und dann kam es zu dem Treffen und der Vorstand von der Raiffeisen Centrobank hat gesagt, Herr Hurig, wir wissen, Sie haben einen guten Ruf, Sie haben auch für unseren Konzern schon mehrmals gearbeitet und wir geben Ihnen den Auftrag. Und intern war mit Maischberger vereinbart, ein Drittel für die Valora und zwei Drittel für ihn. Das eine Drittel für ihn und das zweite Drittel können wir uns denken, wer das gekriegt hat. Und dann gab es dieses Gespräch noch in der Raiffeisen Centrobank. Der zweite Vorstand hat gesagt, ja, da muss ich noch mit dem Aufsichtsratschef reden. Und dem haben wir erklärt, wir haben den direkten Zugang zum Grasser. Und das war sozusagen die Grundlage für den Auftrag.
Das heißt aber, die Valora hat auch gut davon gelebt, um jetzt wieder zurückzukommen auf Buburg und Sonstiges, dass ihr im Prinzip bei Grasser ein- und ausgegangen seid.
Das waren insgesamt waren das drei Projekte bei der Raiffeisen Centro, das waren 600.000 Euro Honorar.
Jetzt möchte ich nochmal auf die Telekom zurückkommen mit diesem, wie du es nicht nennst, schwarzen Kasten, sagen wir nicht dazu. Vielleicht findet man einen anderen Begriff dazu, ja. Das heißt aber, um das wirklich ganz einfach runterzubrechen, die Telekom hat beschlossen, wir können gewisse Zahlungen nicht in die Buchhaltung tun. Diese Zahlungen werden wir jetzt auslagern. Da engagieren wir jetzt den Herrn Hochecker mit seiner Valora und denen stellen wir jährlich eine gewisse Summe zur Verfügung und der Herr Hochecker verteilt die dann in diverse Kanäle, wie du vorher gesagt hast, in Vereine, in Persönlichkeiten, in Anzeigen oder was weiß ich was. Welche Summen redet man da? Was ist da jährlich in die Valora reingeflossen?
Ich habe das vorher schon angesprochen. Sie haben gesagt, pro Jahr 1 Million Euro. Und was war das für die Telekom? Das war eine Arbeitsvereinfachung. Das hat sie alles davor auch schon gegeben. Ja? Sie mussten nur dann diese Beträge irgendwo in irgendwelche Projekte unterbringen, auch mit Scheinrechnungen und Scheinargumenten, war ja alles sehr kompliziert. Indem sie diese 1 Million pro Jahr an mich ausgelagert haben und dann haben sie geschaut, was gibt's für Themenstellungen, die wir mit dem Peter Hochecker abwickeln können, wo wir ihn brauchen könnten und haben dann natürlich noch viel draufgeschlagen für eben diese ganzen Zahlungen an Vereine, an Organisationen, an Politiker und wie auch immer. Also für die Telekom war es eine Arbeitsvereinfachung.
Das heißt, das war ein Pauschalbetrag, der überwiesen wurde, 1 Million Euro einmal im Jahr oder in mehreren Tranchen. Und ihr musstet für dieses Geld dann keine speziellen Rechnungen legen an die Telekom, sondern habt dann geschrieben, für Beratung im Jahr 2000 so und so 1 Million? Oder gab es da so Teilrechnungen auch?
Es gab Teilrechnungen und die Themen wurden vorgegeben. Also das heißt, Ausschreibung IP-Telefonie. Das war ein konkretes Projekt. Mhm.
Aber wie ihr dann die Gelder verteilt habt, der Telekom, wollten sie nicht wissen.
Na, die wollten das schon wissen, weil die haben angerufen und gesagt, so, wir haben den Herren sowieso das zugesagt, bitte übernehmen und abwickeln.
Ein Beispiel bitte, welchen Herren hat man was zugesagt? Also ich muss jetzt nicht den Namen nennen, aber was war so eine Leistung zum Beispiel?
Ein ehemaliger Minister hat sich mit dem Vorstand ausgemacht, ein Beratungsmandat von 60.000 Euro. Das wurde zugesagt. Dieser ehemalige Minister ist zu mir gekommen und hat gesagt, du, ich habe mir mit der Telekom ausgemacht, sie geben mir einen Auftrag. Dann haben wir uns überlegt, was kann er machen. Und der hat auch ein bisschen was gemacht. Und dann hat er die Rechnung gestellt von den 60.000 Euro. Oder der Vorstand hat gesagt, ich habe dem Golfclub A zugesagt, ein Sponsoring von 10.000 Euro, bitte, ihr kriegt die Rechnung, übernehmt es. Oder ein anderer Vorstand ist mitgeflogen auf eine Einladung, Golfturnier irgendwo in Schottland und hat gesagt, die Telekom übernimmt die Kosten für den Privatflieger, bitte bezahlen. Ja. So hat das funktioniert.
Okay, das heißt, es waren viele Gefälligkeiten dabei, auch für ehemalige Telekom-Manager, können wir jetzt nicht überprüfen, das sagst jetzt du. Ist aber alles verjährt, muss man auch dazu sagen, aber es waren einfach Gefälligkeiten. Also man fliegt wohin und das will man nicht verrechnen in der Firma und deswegen verrechnet das die Firma Valora vom Herrn Hochecker. Das war so eine Art Selbstbedienungsladen, den man sich selbst geschaffen hat eigentlich, ne?
Aber das heißt, du hast von deinen Auftraggebern die Direktiven bekommen, wer das Geld wofür genau zu erhalten hat. Oder genau, steckte ja da auch Hochreggers Kreativität drin?
Nein, also das war der Telekom überlassen, zu bestimmen, wie sie das Geld verwenden wollen. Und ich habe das ja in meinen Darstellungen im Prozess ja sehr genau differenziert. Wofür bekenne ich mich schuldig? Das waren diese Gefälligkeitszahlungen. Und wo gab es konkrete Leistungen? Zum Beispiel diese IP-Telefonie, das hat der Telekom finanziell ungeahnte Vorteile gebracht. Da gab es eine reelle Leistung dahinter. Ja. Und da habe ich differenziert, wo gab es Leistungen und wofür gab es sozusagen, wo waren die Gefälligkeitszahlungen.
Kann man das prozentuell irgendwie auflisten, wie viele Gefälligkeiten waren dabei?
Also ich würde das 60-40, also 60% konkrete Leistungen. Und 40% diese
diverse Gefälligkeiten.
Diverse Gefälligkeiten.
Okay, du hast vorher erwähnt, Börsenkurse, die wo Zahlungen an Banken gegangen sind. Vielleicht erklärst du uns das nochmal kurz, wie das funktioniert hat, also ein bisschen Börsengang etc., was die Agentur Hochecker damit zu tun gehabt hat. Da ist auch der Verdacht im Raum gestanden, dass die Kurse manipuliert worden sind. Vielleicht kannst du uns das kurz auch diesen Teil der unsäglichen Telekom-Affäre erzählen.
Die Telekom hat den Börsengang gemacht, mitten hinein in das Platzen der IP-Blase, die Kurse sind abgesagt und mitten darin war der Börsengang, konnte man nicht mehr absagen. Von den erwarteten 13 Euro pro Aktie sind es dann knapp nur 9 geworden und auch nur deswegen, weil man die Investmentbanken dazu genötigt hat, Aktien zu kaufen. Und die haben das dann natürlich auf den Markt geworfen irgendwann. Und der Kurs hat sich einfach nicht und nicht stabilisiert und ist nach oben gegangen. Und dann gab es ein bestimmtes Bonusprogramm. Wenn zu einem bestimmten Stichtag der Börsenkurs eine bestimmte Höhe hat, dann wird die Bonuszahlung an die Manager fällig. Und da gab es zwei Seiten. Die eine Seite, die Interesse hatte, dass das nicht schlagend wird. Und die haben halt alles da gemacht, damit der Börsenkurs nicht nach oben geht. Und das haben die Telekom-Manager mitbekommen. Und einige waren ganz findig und gesagt, da müssen wir auch dagegen steuern. Und da haben sie einen Investmentbanker gefunden, der sich bereit erklärt hat, Aktien zu kaufen, hat das auch im großen Stil gemacht. Und es ist ihm gelungen, den Börsekurs über diese magische Zahl von, glaube ich, 69 zu heben. Und damit ist das Bonusprogramm schlagend geworden.
Da ging es um fast 9 Millionen Euro für die Begünstigten. 8,8 Millionen, glaube ich,
waren es. Ja. So. Und dann hat man dem Investmentbanker, der diese Aktien gekauft hat, natürlich ein Honorar versprochen, nämlich in der Größenordnung von 1 Million Euro. Und dann war die Frage, wie zahlen wir ihm das? Und dann ist man auf die Idee gekommen, da binden wir den Peter Hochecker ein. Man hat mich nicht eingeweiht, dass dieses Geld an den Investmentbanker geht, sondern man hat gesagt, wir haben da ein Projekt in Osteuropa und dafür brauchen wir Cash. Und das wollen wir gern über dich auszahlen. Geht es um 500.000 Euro. Dafür brauchen wir 1 Million, weil du musst das ja versteuern. Und dein Honorar sind 100.000 Euro, also sind es 1,1 Millionen Euro. Und dann gab es noch ein Projekt, wo die Telekom überlegt hat, mit einem Konkurrenten die UTA zu kaufen über einen Fonds in Zypern. Und das Ganze hat man dann auch noch dazu gepackt und dann waren das 1,3 Millionen Euro plus Mehrwertsteuer. Und das war das erste Projekt, das sozusagen über die Valora abgewickelt wurde. Und dass diese 500.000 für den Investmentbanker gedacht waren, oder gegangen sind, das habe ich dann erst bei der zweiten Zahlung mitgekriegt, weil da war noch die zweite Summe offen. Man hat sich dann auf 350.000 Euro geeinigt und da habe ich dann den Investmentbanker kennengelernt und mit ihm ausgemacht, na, was gibt's für Möglichkeiten, für Rechnungen, die er mir stellen kann.
Der tatsächlich, nur damit da jetzt kein Missverständnis entsteht, der ist tatsächlich keine Person des öffentlichen Lebens, der Investmentbanker. Deswegen nennen wir ihn jetzt namentlich nicht. Ein Teil dieser Provisionen, die der Investmentbanker bekommen hat, die hat der Gernot Schießler in bar übergeben, teils auf offener Straße, teils im Plastiksackerl. Wer hat diese Idee gehabt?
Das war so, ich habe die 500.000 Euro abgehoben von meinem Bankkonto, Valora-Konto, habe es in ein großes Kuvert hineingegeben, waren lauter 500-Euro-Scheine, bin über die Kärntner Straße gegangen, in mein Penthouse, das war auch teilweise mein Büro. Dann ist der Gernot Schießler mit einem Kollegen gekommen. Die haben das von mir in Empfang genommen. Und was ich dann später erfahren habe, haben sie dann den Investmentbanker im Café Oberlage getroffen. Und der hat dann hineingegriffen und hat denen, ich weiß nicht, 50.000 Euro so für ihre nette Leistung gegeben, dass sie da jetzt mitgewirkt haben, dass er sein Honorar kriegt.
Ah, da ist Geld an Schießler auch ausgezahlt worden?
So habe ich das gehört. Ob das so war, weiß ich nicht, aber so habe ich es gehört.
Schießler hat dann mal auf Befragen geschildert, dass er vor diesen Bargeldübergaben oder jedenfalls vor der ersten schlecht geschlafen hat, nämlich davor und danach auch. Wie hast du da geschlafen?
Sehr gut. Also für mich war das überhaupt nicht... Die haben mir gesagt, es ist ein Problem, das sie haben in Osteuropa. Ich habe darüber auch mit meinem damaligen Wirtschaftsdirektor gesprochen. Da gesagt, du, ist sicher kein Problem, weil du versteuerst es, dass die Telekom damit eine Zahlung in Osteuropa macht, ist auch nicht strafbar. Also ich habe darin für mich kein Problem gesehen.
Obwohl allen Beteiligten klar gewesen sein muss, dass wir an einem Punkt sind, manipulierter Aktienkurs, zweckdienlicher Investmentbanker,
Bargeld
im Plastiksackerl, Barabhebungen, falsche Fakturierungen. Also an dem Punkt musst du ja gewusst haben, dass ihr bereits Teil von kriminellen Handlungen seid.
Also heute sehe ich das natürlich, aber damals habe ich es überhaupt nicht gesehen. Damals war es so, die Telekom hat ein Problem. Die Telekom braucht eine Problemlösung. Sie kommt zu mir, weil sie gelernt haben, Hochreger macht immer alles möglich und ich habe es möglich gemacht.
Aber jetzt ganz ehrlich, 99,9% der Zuhörerinnen der Dunkelkammer werden jetzt sagen, wenn er das nicht gewusst hat, dass das hochgradig kriminell ist, dann ist er entweder naiv gewesen oder es war ihm wirklich ganz egal.
Also, oder hat einfach keine Hemmungen
mehr. Oder keine Hemmungen gehabt. Genau, war das schon der Zeitpunkt, wo die Gebrüder Hochreger in Form deiner Person und deines Bruders einfach gewusst haben, es geht alles, es ist egal.
Also bei diesen Dingen habe ich meinen Bruder nicht eingeweiht und auch meinen anderen Geschäftspartner nicht. Mir war klar, dass die Telekom mein größter Kunde ist, dass die ganze Agentur, 26 Leute haben allein für den Telekom-Konzern gearbeitet. Also ich war in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis. Und ich habe das so verglichen im Buch mit dem Frosch, ja, der steigt ins lauwarme Wasser, es ist sehr angenehm und er merkt aber nicht, dass es heißer und heißer wird. Und ich habe es einfach nicht gemerkt, ja, und ich wollte es auch nicht sehen. Und wir dürfen eins nicht vergessen, der Verdrängungsmechanismus, den wir entwickeln können, der ist faszinierend. Ja,
ja, das mag schon sein, aber Entschuldigung, dass ich das unterbricht, das mag schon sein, Verdrängung, ja, und im Rückblick, aber jetzt ganz ehrlich, da gibt es eine Situation, wo Bargeld abgehoben wird, das in einen Plastiksackerl gegeben wird, gibt es da nicht irgendeinen Punkt, wo man sagt, stopp, da mache ich nicht mehr mit?
Auch um den Preis, dass ich dann den Auftrag verliere, weil wer kann jetzt von einem Auftragnehmer wie selbstverständlich erwarten, dass der zu den legalen Sachen auch noch die, was sagen wir mal, illegalen Sachen erledigt, nicht?
Eure Frage ist natürlich total berechtigt, das war nicht in Ordnung, es war illegal und ich würde sowas natürlich nicht mehr machen, aber damals habe ich es eben gemacht.
Damit war aber auch klar, Peter Hochreger ist für spezielle Operationen vertrauensvoll einsetzbar.
Damit war das klar.
Jetzt sind ja auch Schmiergelder Richtung Politik geflossen damals und es gab ja dann, wir sind jetzt in der Zeit, wo sich die FPÖ faktisch selbst zerlegt hat, das BZÖ gegründet worden und auch in eine Regierung gegangen ist da hat es den Fall Gorbach gegeben. Und vielleicht können wir an dem runterdeklinieren, wie das Prinzip Schmiergeldzahlungen aus der Telekom in die Politik funktioniert. Du bist ja dann später auch aus diesem Grund verurteilt worden, musst das ins Gefängnis gehen. Und mich interessiert jetzt ein bisschen so, wie sehr war man da irgendwie in der Politik so weit drinnen, dass da einfach Zahlungen gemacht wurden, wo es eine Kasse gegeben hat, da finanzieren wir den und dem machen wir einen Gefallen, der Fußballverein braucht da Geld und das zahlt alles die Telekom.
Wenn ich es vielleicht konkretisieren darf. Es gibt eine lange Liste von Institutionen, Vereinen, Unternehmen und auch Menschen, die von dir finanziell bedient wurden. Und darüber reden wir jetzt auch gleich. Die hatten auch was zu tun. Ja, die Frage ist natürlich, wie viel quasi Gegenleistung wurde wirklich erbracht. Ich habe das mal für Profil zusammengetragen. Also da waren quasi auf der Seite der Empfänger Walter Maischberger, Reinhard Gauck, Matthias Reichhold, alle FPÖ, es war ein SPÖ-Mann der Tag, Gurt Gartlehner war dabei, es waren ÖVP-nahe Werbeagenturen und Teilorganisationen wie der ÖAB und die FCG, der Fußballverein von, du hast es gerade angeschnitten, der Fußballverein von Wilhelm Molterers Heimatgemeinde Sierning, auch das BZÖ ist in den Genuss von Zahlungen gekommen. Das klingt jetzt einmal so, als wäre es völlig normal gewesen. Ich unterstelle, es war mal nicht normal, dass dass Leute Geld bekommen für Leistungen. Reden wir vielleicht darüber, welche Leistungen sollten diese Leute tatsächlich erbringen? Was hat man erwartet? Also wenn ich jetzt, was hat man von Walter Maischberger erwartet, von einem SPÖ-Mandatar, von der FCG oder dem ÖAB? Oder
vom Fußballclub Sierning.
Oder vom Fußballclub Sierning. Was war da die Erwartungshaltung?
Nehmen wir den Fußballclub Sierning. Das war ein Wunsch vom Molterer. Und diesen Wunsch wollte man ihm erfüllen.
Entschuldige, der Molterer gibt der Telekom Austria zu verstehen, dass er es gut fände, wenn Sierning ein Sponsoring bekäme.
Genau.
Und dann kommt man zu dir und sagt, erledige das. Warum sponsert die Telekom nicht einfach den Fußballverein, so wie andere Unternehmen auch Fußballvereine sponsern?
Das wäre das einfach Richtigere gewesen. Sie hatten nur damals das Problem darzustellen, warum sponsern wir einen Verein, den keiner kennt, der irgendwo in einer Liga fernab spielt. Und das war eine reine Gefälligkeit, um sich sozusagen das Wohlwollen des Willi Molterers zu sichern. Aber nehmen wir das Beispiel Gorbach.
Darf ich nur mal kurz bei Willi Molterer. Nur mal, damit wir das System verstehen, das wir alle kennen und über Jahre in diversen Medien, wo wir gearbeitet haben, beschrieben haben, und es ist immer ein bisschen was rausgekommen. Es war ganz selbstverständlich, dass ein Politiker einen Vorstand eines Unternehmens fragt und sagt, du, ich habe da irgendwie den Präsidenten kenne und das ist ein Freund von mir, ein Haberer, und die brauchen ein bisschen Geld. Tu mir den Gefallen. Und dann sagt der Vorstand, du, Willi, in dem Fall kein Problem. Und der ruft dich dann an und du überweist dem Fußballclub Sierning die Summe X. So funktioniert das, ganz banal.
Funktioniert ganz banal. Gehen wir noch einen Schritt vorher, wo ich gesagt habe, ja, die Telekom hat immer das Problem, dann diese Ausgabenbudgets zuzuordnen. Und ich glaube, es war im Jahr 2001, da hat beim Herrn Fischer, ist der Herr Lobatka gekommen und der Fischer hat im Telekom-Prozess gesagt, er ist zu mir gekommen und hat mir die Welt erklärt. Und diese Erklärung der Welt ist darin bestanden, dass dann die Telekom jedes Jahr an ÖVP, neue Vereine, an die ÖVP selbst 100.000 Euro zur Verfügung gestellt hat für Wahlkämpfe und, und. Um das dann einfacher zu machen, ab dem Jahr 2005 ist dann immer über mich gelaufen.
Der Herr Lobatka kann jetzt nichts sagen dazu, also er wird das natürlich bestreiten und ich glaube, es hat auch keine Verurteilung gegeben in dem Fall. Also das ist eine Behauptung jetzt von dir, ne?
Ich sage nur das, was der Fischer gesagt hat.
Ich verstehe es immer noch nicht. Ich habe dich das schon mal gefragt. Ich frage jetzt noch einmal. Die Telekom Austria hatte eine lange Tradition als Staatsunternehmen, war dann ab den Nullerjahren teilstaatlich, ist sie bis heute, der Staat ist weiterhin daran beteiligt. Die Manager, die in der Telekom zu der Zeit tätig waren, die kamen alle aus dem staatlichen, staatsnahen Bereich. Und trotzdem hat es dich gebraucht, um den Querverbinder zu politischen Akteuren zu geben, verdeckte Zahlungen zu leisten. Wieso war es für die Telekom nicht möglich, als teilstaatliches Unternehmen berechtigte Anliegen, unternehmerische Anliegen, die ja im Interesse auch quasi da muss es ja auch ein darüberliegendes Interesse geben, also quasi als staatliches Unternehmen ist die Telekom ja auch dem Staat verpflichtet. Nein, sie müssen zu Peter Hohreger gehen, um bei ganz konkreten Akteuren gewisse Wünsche einzuhängen. Ich verstehe das nicht.
Ich habe das eh vorher erklärt. Ich habe, indem ich da mitgespielt habe, für die Telekom die Abwicklung vereinfacht. Sie haben drei Rechnungen vorgegeben, die sind gelegt worden und dann sind diese Beträge abgerufen worden. Nehmen wir zum Beispiel einen ÖVP-Wahlkampf her, wurde auch einmal anders bezahlt über die Firma Hohreger, da ist bei mir angerufen, du, da gibt's die Medienagentur XY und die stellen auch eine Rechnung Summe X, ja, für einen ÖVP-Wahlkampf. Die haben die Rechnung gestellt, wir haben das in irgendein Projekt hineingenommen und diese Schwierigkeit, das immer wieder an ein paar bestimmte Projekte zuzuteilen, die haben sie sich dann später erspart, indem man eine Summe definiert hat für das Jahr, das auf drei Rechnungen aufgeteilt hat und ich habe dann auf Zuruf dann die Gelder verteilt. ÖVP-Wahlkampf, Jugendwahlkampf waren 100.000 Euro, das war glaube ich im Jahr 2008. Anruf bitte, kommt der Rechnung, bitte bezahlen, habe ich gemacht.
Also im Prinzip ist die Korruption ausgelagert worden.
Sehr schön, ja. Und ich habe mitgespielt.
Genau,
Und hat eigentlich irgendwann irgendjemand in dieser Struktur in deiner Gegenwart gesagt, eigentlich geht das alles ein bisschen weit, eigentlich sollte man das nicht machen oder gar, eigentlich ist das illegal?
Wer hätte das sagen sollen? Das heißt, wir haben uns eine Clique gebildet in der Schattenrepublik, wie es viele Cliquen gibt in der Schattenrepublik. Und das war so ein abgeschlossener Kreis. Ja, da waren die Telekom-Vorstände drinnen, da war ich drinnen, wer auch immer, Maischberger oder so. Und ich habe da ganz bewusst meinen Bruder nicht eingebunden, auch ganz bewusst nicht meinen anderen Geschäftspartner in der Agentur eingebunden. Und deswegen ist das auch alles über die Valora gelaufen. Da war ich allein Vorstand.
Das heißt, zu dieser Zeit, obwohl es also ein aufrichtiges offizielles Beratungsmandat der Agentur Hochegger für die Telekom Austria gab, flossen, ohne dass es deine eigenen Leute wussten, für quasi verwandte Leistungen, unter Anführungszeichen, oder Leistungen, die aus dem Auftrag herauf entstanden sind, verdeckt Zahlungen in Rechnungskreisen von denen, die auch nichts wussten. Oder hat irgendjemand, dein Bruder oder deine anderen Geschäftspartner, gefragt, was die Valora da macht?
Natürlich haben sie gefragt und ich habe ihnen das in schönen Worten erklärt.
Ich habe für Profil, Entschuldigung, noch zusammengerechnet, um eine Zahl abzuschließen. Also, die Valora, also in dem Fall du, in den Jahren 2003 bis 2008 auf Basis von Scheinrechnungen rund 12 Millionen Euro von der Telekom zu Valora geflossen sein, davon 10 Millionen dann weitergereicht worden sein an Dritte. Geht sich das aus, weil du hast gesagt, 1 Million pro Jahr, ich bin jetzt ein bisschen mehr.
Na, da ist dann die erste Zahlung auch schon drinnen mit der Börse. Also ich habe jetzt die Zahlen natürlich nicht mehr im Kopf, das ist so lang her, aber die Größenordnung wird schon stimmen.
Du bist da dann dennoch auf Millionen gesessen, die dir einfach so quasi bei der Tür hineingelaufen sind und hast eigentlich gar nicht viel dafür machen müssen, außer eben gewisse Aufträge zu erfüllen.
Na, die Vereinbarung war, dass 10% dieser Million für die Abwicklung einmal als Agenturhonorar zu sehen ist. Und dann gab es projektspezifische Honorare. Und
Provisionen bezahlt worden.
Projektspezifisches Honorar zum Beispiel, das kann man sich vorstellen, da ging es um die Bestellung eines Richters in der Telekom-Kontrollkommission. Und diese Position des Richters war für die Telekom von ihrer Bedeutung, ja, weil dort wird bestimmt, gehen die Tarife runter, muss weiter reguliert werden, wie wird reguliert, wie werden die Kostenrechnungen akzeptiert. Und da war ein bestimmter Kandidat, der dorthin kommen sollte. Und wir haben gesagt, okay, wir machen das. Honorar 250.000 Euro, ja super. Und wir haben das möglich gemacht. Wie haben wir es möglich gemacht? Indem wir einen Nationalratsabgeordneten mit eingebunden haben, von dem ich wusste, er hat einen guten Zugang zur Ministerin. Und dem habe ich vorgeschlagen. Ich
hab gesagt, die Ministerin war damals wer?
Die Buches.
Die Buches.
Und dem Abgeordneten, Name ist eh bekannt, habe ich vorgeschlagen, ihr müsst jetzt einen neuen Richter besetzen, ihr braucht einen wirklich guten Experten und natürlich ist es auch wichtig, einen SPÖ-nahen Experten zu haben und ich hätte da einen. Und wenn du der Ministerin den Vorschlag machst und sie nimmt den, dann machst du bei ihr einen schlanken Fuß und sie schätzt deinen Vorschlag, weil der wirklich ein guter ist. Und so war es dann auch. Ja. Das heißt, er hat sein Honorar bekommen.
Der Abgeordnete.
Der Abgeordnete.
Also der Abgeordnete
ich glaube, es waren ungefähr 70.000 Euro. Und die Differenz von den 250.000 war das Agenturhonorar.
Das heißt zusammenfassend, um einen Richter, also jetzt nicht Strafrecht, sondern in der Telekombehörde durchzubekommen, hast du einen Abgeordneten bestochen mit 70.000 Euro, der Frau Ministerin den Vorschlag gemacht hat, der auch dann zum Zug gekommen ist, diese Person. Hat der Richter selbst was bekommen?
Nein, der hat überhaupt keine Ahnung gehabt. Ne? Also der war Universitätsprofessor, den hat man gefragt, ob er das machen würde. Hat er gesagt, ja, mache ich gern. Und
jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie oft hast du Abgeordnete bestochen?
Also, ich habe das ja nicht als Bestechung gesehen. Also
du bist das nicht als Bestechung, das wollte ich jetzt gleich sagen.
es gab ja davor den Regulator selbst. Also davor gab es einen Regulator, der war extrem unangenehm für die Telekom. Und der wurde dann neu ausgeschrieben. Und da war wichtig, dass jemand zum Zug kommt, der zumindest neutral ist und nicht Telekom-feindlich. Und da sind halt ein paar bestimmte Namen gecheckt worden und einer war interessant für die Telekom. Und dann habe ich ein Konsortium zusammengestellt, um daran zu arbeiten, dass dieser Wunschkandidat den Job kriegt. Ja. Und das Konsortium, da war mit drinnen ein Abgeordneter der FPÖ, der war der damalige Verkehrssprecher. Da war mit drinnen ein Vorstand eines alternativen Netzbetreibers. Und zusammen haben wir eine Inszenierung gemacht und Lobbying, dass genau der den Job kriegt. Ja.
Und auch dieses Konsortium hat ein Honorar gestellt?
Ich habe ein Honorar gestellt, das waren diese 250.000 Euro. Und ich habe dann davor schon mit den Leuten, die da mitgearbeitet haben, mir auch Honorare ausgemacht. Und der damalige Abgeordnete der FPÖ, den habe ich kennengelernt bei Steyr-Daimler Buch, der war damals auch im Marketing, hat es neben seiner Abgeordnetentätigkeit auch eine Beratungsagentur. Und diese Agentur hat mir die Rechnung gestellt. Und wenn wir jetzt zurückkommen zum Herrn Gardlehner, der hatte auch verschiedene Firmen. Und der hat mir dann eine Rechnung gestellt für Beratung meiner Lebensmittelfirma.
Ja, ich möchte gerne Schissler zitieren aus einem Profilinterview 2013, wo es eben um dieses System, das du da am Leben gehalten hast, ging. Und der hat interessante Sachen gesagt. Also erstens sagt er, ich wollte nicht glauben, dass man Parteien mit Geld gefügig machen muss, um die Interessen eines der größten Unternehmen des Landes durchzusetzen. Siehe das, was ich auch schon gesagt habe, warum braucht man das überhaupt? Und auf die Frage, wieso er da nicht raus konnte und warum er nicht aufgehört hat, sagte er, es war immer schon so, es ist nicht plötzlich entstanden, also dieses System, es war gelebt, das war ein etabliertes System, da konnte man nicht sagen, ich mache da nicht mehr mit. Du hast als Manager ja nicht gewusst, mit welchen Mächten du es dir anlegst. Welche Mächte könnte Gernot Schissler da gemeint haben? Ich stehe gerade fest, wir haben ihn damals nicht gefragt.
Also da muss man ihn selber fragen, welche Mächte er da gemeint hat. Aber die Schattenrepublik, die hat es vor ihm und vor mir gegeben. Ja? Und die wird es immer geben. Da bilden sich Kreise, die einfach zum persönlichen Vorteil Dinge möglich machen. Eurofighter haben wir heute schon angesprochen. Und das ist in Österreich ein gelebtes System. Und natürlich hat der Schisslerei gehabt, wenn du dann aufstehst und sagst als Manager, aber da mache ich jetzt nicht mit, na dann darf er gehen.
Mhm. Wir sind schon sehr weit in der Zeit fortgeschritten. Bevor wir den Buburg-Komplex noch in dieser Folge kurz besprechen, möchte ich jetzt nochmal zum Fall Gorbach kommen, den wir vorher schon angesprochen haben, der ja auch ein Auslöser war, dass du dann im Endeffekt verurteilt worden bist. Vielleicht kannst du das mal kurz schildern, wie das funktioniert hat. Ich glaube nämlich, das ist ein guter Bogen, auch um zu verstehen, wie dieses System Valora, Hochecker und Telekom funktioniert hat und wie weit es wirklich in die Politik reingegangen ist.
Geben und nehmen. Und das war ein gelebtes System und nicht nur beim Gorbach, sondern auch bei vielen anderen Ministern, die nicht nur der FPÖ zugehört haben, aber Beispiel Gorbach. Gorbach lässt die Telekom wissen, ich trete wieder an, möchte als Spitzenkandidat antreten, können Sie bitte meinen Wahlkampf finanzieren?
BZÖ damals.
BZÖ, ja. Ein Jahr davor hat er gesagt, ich gehe in die Privatwirtschaft. Der Vorarlberger Unternehmer hat wahrscheinlich festgestellt, dass das keine gute Entscheidung gewesen wäre, ihn zu holen. Hat sich der Gorbach gedacht, na gut, dann möchte ich heute wieder den Spitzenkandidaten machen. Gernot Schissler ruft mich und sagt, Peter, wir haben da ein Problem. Der Gorbach war bei uns und will, dass wir seinen Wahlkampf finanzieren. Was sollen wir machen? Und ich habe gesagt, schau, der Gorbach ist jetzt noch Minister, vielleicht noch bis Jahresende, dann ist er vielleicht weg, aber es könnte auch sein, dass er dann weiterhin in der Regierung ist. Und wenn er jetzt noch bis zum Jahresende Minister ist, da kann man sich einiges von ihm wünschen. Das heißt, man muss jetzt abwägen, was ist besser, seinen Wahlkampf zu finanzieren oder nicht zu finanzieren. Gibt für alles gute Argumente. Sagt der Schissler, verstehe, ja, aber wie kann man das machen, wenn man finanzieren? Sagt, ja, das ist ganz einfach, wir machen eine Testimonial-Kampagne. Wir stellen den Gorbach nach vorne hin. Er soll artikulieren, wie wichtig der Breitbandausbau für Österreich und für die österreichische Wirtschaft ist. Und diese Kosten für die Inserate, für die Spots, die finanziert die Telekom, weil es natürlich im Interesse der Telekom ist. Schissler sagt, das ist genial. Was kostet sowas? Sagt er, naja, Breitbandausbau 1 Milliarde, 1 Million. Sagt er, gut, und was ist, wenn der Rudi Fischer da dagegen ist? Sag ich, du, wenn der Rudi Fischer dagegen ist, dann schickst du ihn zu mir und ich erkläre ihm, dass das gut ist. Sagt der Gernot Schießler, okay, können wir das über deine Agentur abwickeln? Sage ich, nein, über meine Agentur können wir das nicht abwickeln, weil bei uns gibt es keine politischen Kampagnen mehr und wenn ich mit Gorbach daherkomme,
dann, also Hochheck geht's der Agentur, ne?
Genau, ja. Dann jagen sie mich mit nassen Fetzen hinaus. Hat er gesagt, gut, dann red mit Wittauer, ob der vielleicht eine Agentur für uns hat, die vertrauenswürdig ist. Hab den Wittauer getroffen, habe ihm die Sachlage erklärt, hat er gesagt, ja, da haben wir eine Agentur, die ist vertrauenswürdig. Habe gesagt, perfekt, soll ich beim Schießler melden. Was war dann? Gorbach wurde nicht Spitzenkandidat und das Geld war aber schon budgetiert und ist dann für andere Elemente des BC-Wahlkampfs verwendet worden. Ich habe nichts davon gewusst. Und meine Überlegung war, ich habe von dem Ganzen nichts gewusst und deswegen bin ich ja völlig unschuldig und komme da zum Handkuss. Und das, was hat das mit mir zu tun? Ne? Und bin dann erst viel später nämlich im Gefängnis draufgekommen, dass das sehr wohl was mit mir zu tun gehabt hat. Wenn ich nämlich dem Gernot Schießler gesagt hätte, lass die Finger davon, hätte er das nicht gemacht. Indem ich aber gesagt habe, gut für die Telekom und budgetiert es, hat er auch gemacht. Und was hat die Telekom noch davon gehabt? Natürlich bin ich zum Gorbach gegangen und habe ihm immer gesagt, was ich gern hätte. Ja. Und ich wollte, dass er unbedingt den Rudi Fischer zum Vorstand, zum Vorsitzenden im Asfinag Aufsichtsrat macht. Gorbach hat gesagt, okay, machen wir. Hätte er gemacht, nur der Molter war dagegen. Dadurch wurde der Fischer nochmal einfaches Aufsichtsratsmitglied und nicht der Vorstand, weil damals schon feststand, dass die ÖVP mit der SPÖ Regierung macht. Ja. So. Und diese Dinge wollte ich einfach für mich selbst nicht erkennen. Und im Gefängnis bin ich dann draufgekommen, dass ich, so wie ich den Namen Gorbach nicht nennen wollte, auch den Namen Grasser nicht nennen wollte. Dann haben wir gedacht, na, ich lege jetzt alles offen am Tisch und erkläre, wie es war.
Die Telekom-Geschichte endet für dich in Trümmern. Sie endet vor Gericht, führt zu einigen Verurteilungen und du selbst wirst zu strafhaft verurteilt. Hat sich das ausgezahlt, was du da gedreht hast für die Telekom? Also finanziell zunächst einmal sicher.
Also finanziell ausgezahlt. Natürlich hat es sich insofern ausgezahlt, weil die Agentur ein unheimliches Wachstum hingelegt hat. So, nicht ausgezahlt hat sich, weil das ab dem Moment ist die Agentur auseinandergebrochen. Das, was einmal viele, viele, viele Millionen wert war, war nichts mehr wert. Wirtschaftlich hat es sich somit nicht ausgezahlt. Ja. Würde ich das heute noch einmal machen? Natürlich nicht, weil dann wäre er dumm. Aber ich, wenn ich zurückblicke, ich habe in diesen Extremsituationen sehr, sehr viel gelernt, nämlich auch über mich selbst. Ja. Wie habe ich funktioniert? Ja. Wo habe ich mich selbst belogen? Wo habe ich weggeschaut? Wo habe ich Dinge verdrängt? Und wie funktioniert das System wirklich, in dem ich mitgespielt habe?
Aber der Lernprozess, so lange kann der nicht gedauert haben, wenn man jetzt zurückschaut. Das war offenkundig Korruption, das war Manipulation. Also das muss man ja relativ schnell erkannt haben, dass da ein Spiel gespielt worden ist, das einfach schwer illegal war.
Das hat mir die Frau Grüß in der Fernsehsendung Gespräch, hat mir das auch zum Vorwurf gemacht. Ich habe es damals nicht erkannt. Ja. Und das Ganze ist so wie ein Prozess, ja. Du wie beim Zwiebel, ja. Du schälst, bis du dann wirklich auf den Kern kommst.
Aber ich bin jetzt kein Psychologe, aber kann es nicht sein, dass man das auch ein bisschen verdrängt oder jetzt ein bisschen so zurückblickt und sagt, okay, das war die Zeit und ich habe es nicht erkannt. Aber in Wahrheit warst ja du eigentlich der Dirigent da vorne, der da viel dirigiert hat. Also alleine in der Telekom, der, wie ich es vorher genannt habe, der Schattenvorstand gewesen bist. Du hast eine Korruptionsdepartance gegründet, die Valora, wo die Telekom ihre kleinen Schweinereien rüber verrechnet hat. Also, dass man das damals nicht erkennt oder was, kann ich mir schwer vorstellen oder war es umgekehrt. Es war alles möglich und es war egal. Also, das könnte nicht eher das Zweite der Fall sein.
Vielleicht war es der Fall. Nur du hast natürlich als Journalist eine andere Sicht. wenn du in so einer Sache involviert bist, du erlebst das anders. Und deswegen habe ich auch im Buch die Metapher des Frosches verwendet. Und der Verdrängungsmechanismus ist ein perfekter, ja. Und was nach dem Verdrängungsmechanismus gekommen ist, das ist, dass ich mich dann auch in eine Art Opferrolle begeben habe. Man dachte, ich bin ein Opfer, ich werde von der Politik voll verfolgt. Und das ist mir dann erst auch im Gefängnis klar geworden, dass das so funktioniert, dass ich für alles verantwortlich bin. Und natürlich habe ich die Fehler gemacht, ja, aber ich habe sie verdrängt und ich wollte sie nicht sehen und ich wollte mich auch in einer Opferrolle verabschieden, habe es aber Gott sei Dank nicht gemacht.
Die Causa Buwok, die hier schon mehrfach genannt wurde, ist ein zweiter zentraler Korruptionsfall, die ebenfalls mit rechtskräftigen Verurteilungen endete. Hier reden wir von knapp 10 Millionen Euro, die für zwei Geschäftsfälle, muss man richtigerweise sagen, für einerseits die Buwok und andererseits den Terminal Tower in Linz, das ist ein Objekt, in das seinerzeit die oberösterreichischen Finanzbehörden eingemietet wurden. In beiden Fällen spielst du Schlüsselrollen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt das Buwok-Verfahren an sich nochmal aufreißen müssen oder den Buwok-Deal an sich. Aber Tatsache ist, hier wurden rechtskräftige Urteile gefällt. Du hast eine Haftstrafe ausgefasst, du hast ein Teilgeständnis abgelegt, aber die zwei zentralen anderen Akteure, nämlich Karl-Heinz Grasser und Walter Maischberger, beteuern bis heute ihre Unschuld. Heißt das, dass die zu Unrecht verurteilt wurden?
Wir haben ein mehrstufiges Rechtssystem. Sie haben das erstinstanzliche Urteil angefochten, Nichtigkeit, Berufung eingelegt. Der oberste Gerichtshof hat das erstinstanzliche Urteil bestätigt und damit ist es rechtskräftig. Also das heißt, die sind zu Recht verurteilt worden.
Das ist der juristisch-formalistische Zugang. Aber wenn ich jetzt Peter Hochreger hier sitzen habe, du weißt ja, was gelaufen ist. Fangen wir vielleicht so an. Also wie viel Korruption steckt in der Buwok aus deiner Sicht?
Es steckt sehr, sehr viel Korruption drinnen und nämlich auch diese Schattenrepublik. Weil der Grasser hätte das nie machen können, wenn es nicht einen politischen Wunsch gegeben hätte. Und ich habe das ja auch oft ausgesagt, dass der Wilhelm Molterer bei ihm hat ihn angerufen, so Karl-Heinz, du musst schauen, dass das Österreich-Konsortium kriegt. Und er hat gesagt, okay, ich werde mich bemühen, sie müssen den höchsten Preis bieten. So, meine Aufgabe war es, das Österreich-Konsortium zu beraten, den höchsten Preis zu bieten. Und wie ist das möglich gewesen? Durch eine verbotene Informationsweitergabe, ja. Und dadurch hat Grasser Schuld auf sich geladen und ist zu Recht verurteilt worden.
Grasser sagte in einem Interview über dich, dass eine Schlange bleibt eine Schlange, auch wenn sie sich häutet. Jetzt, wenn man deine Biografie durchliest und wie sehr du dich zum Teil völlig ideologisch schmerzbefreit unterschiedlichen Akteuren zugewandt hast oder was in der Telekom alles passiert ist. Steckt da nicht ein Funken Wahrheit dahinter, was Grasser sagt?
Also, wenn es er gesagt hat, ich weiß, dass er es gesagt hat, für ihn ist das so, ja. Und das ist immer, jeder Mensch erlebt die Wirklichkeit aus seiner Sicht und aus seinem Erfahrungshintergrund. Und für mich, und ich sage das oft, ja, ist das Leben eine sehr spannende Lernreise, ja. Und ich habe aus den schmerzlichsten Situationen und aus den Tiefpunkten am meisten gelernt. Und warum geht's für einen selbst? Ja, für mich ist wichtig, dass ich meinen inneren Frieden habe, dass ich mir jeden Tag in den Spiegel schauen kann. Für mich ist wichtig, dass ich ein tolles familiäres Umfeld habe, dass ich mich mit meinen Kindern, mit meinen Verwandten gut verstehe und dass ich einen guten Freundeskreis habe. Ja. Und dass ich das Gefühl habe, das, was ich tue, ist nicht mehr nur zum Eigennutz, sondern dass ich meine Talente und Fähigkeiten auch zum Wohle anderer zur Verfügung stelle. Und das ist der Weg, den ich dann eingeschlagen habe. Und vorher war ich halt auf einer anderen Schiene unterwegs, die nicht so gut war.
Was hat das eigentlich ausgelöst? Weil der Peter Hochreger von früher ja eher keine Berührungsängste mit korrupten Geschäften hatte. Wann ist diese Abgrenzung eingetreten? Also wann war, oder die Läuterung?
Na, das war ja auch ein Stufenprozess. Also Das ist ja nicht von einem Tag auf den anderen gegangen, aber der Kulminationspunkt, also wo mir das so wirklich bewusst geworden ist, das war im Gefängnis in der Josefstadt. Die Verhandlung war für Dienstag angesetzt. Wochenende wird die Zelle zugesperrt, da kannst du nicht rausgehen. Ganzes Wochenende. Und mein Zellenkollege, der Tom, sagt, ah, Peter, du hast am Dienstag die Verhandlung machen, Geständnis, dann kriegst du vielleicht nur eine bedingte Strafe. Sag ich, Tom, ich habe nichts zum Gestehen, ich habe das eh schon so oft gesagt. Dann sagt er, na, leg mir das Papier hin, dann habe ich nachgedacht. Dann habe ich meine Rolle einmal versucht zu analysieren, habe mir gedacht, wie nehmen mich die Staatsanwälte wahr? Ja? Der smarte Lobbyist, der nur das sagt, was ihm nicht schadet und. Wie war das wirklich? Und ich wollte den Gorbach nicht nennen, ich wollte den Grasser nicht nennen. Ich wollte einfach das System schützen, weil ich ein Teil des Systems war. Und zu dem Zeitpunkt, an dem Tag, an dem Wochenende im Gefängnis, habe ich gesagt, na, das geht so nicht. Ja. Wenn ich reinen Tisch machen will, muss ich auch alle Namen nennen, am Tisch legen. Wie war das wirklich? Wie war meine Rolle in dem System? Was habe ich gemacht? Und das habe ich dann gemacht.
Aber jetzt werfen dir viele Kritiker und auch deine Mitangeklagten, die ja logischerweise nicht so gut zu sprechen sind auf dich, sagen, du hast einfach eine Risikoabwägung gemacht. Du hast gesagt, okay, kommt es zu einer Verurteilung, droht mir das, mache ich ein Teilgeständnis, komme ich mit dem davon. Und dann einfach gesagt, okay, da gehe ich lieber 2 Jahre ins Gefängnis im schlechtesten Fall und mache ein Teilgeständnis, als wenn ich verurteilt werde und vielleicht 6 oder 7 oder 8 Jahre verurteilt wäre. War das nicht auch ein Teil deiner Überlegungen?
Wie ich im Gefängnis sozusagen diese Dinge erkannt habe, du machst ja auch eine Innenschau, ja? Wie fühlst du dich? Und ich habe mir einfach in der Zeit, wo ich in dieses Korruptionssystem, wo ich da eine Schlüsselrolle gespielt habe, ich war ja überhaupt kein glücklicher Mensch, ich war ein Getriebener, ein Rastloser. Und das spürst du ja auch energetisch. Du fühlst dich einfach nicht wohl. Und mir war wichtig, mich einfach wieder gut zu fühlen. Ja? Und dann muss man auch seine eigenen Fehler erkennen und dazu stehen. Ja? Und das ist das, was ich gemacht habe und das war mir wichtig, ja. Und wenn ich mir heute jetzt meine Situation, meine psychische anschaue und das mit früher vergleiche, ja, ich habe meinen inneren Frieden. Ich habe gelernt, mit wenig materiellen Dingen um mich herum auszukommen.
Aber das beantwortet jetzt meine Frage nicht, ob es nicht doch im Hinterkopf einfach eine Risikoabwägung war.
Ich will vielleicht noch um eine Frage ergänzen. Das wollte ich immer schon mal fragen. Empfindet der Verurteilte Reue?
Ich habe in allen Situationen, wo ich gefragt wurde, habe gesagt, es tut mir sehr leid, dass ich das gemacht habe. Es war ein Fehler, es war nicht richtig. Ich habe mich in Situationen dort, wo ich Leute geschädigt habe, habe ich mich entschuldigt. Und natürlich war das alles nicht in Ordnung. Und deswegen habe ich gesagt, ja, es war nicht in Ordnung. Ich habe Fehler gemacht und ich würde es auch so nicht mehr machen. Aber es hat stattgefunden.
Wenn wir zum Tatplan der Buboc nochmal kommen, da gibt es ja diesen berühmten Zettel, der nicht ganz klar ist. Wie stellen wir uns das vor, wie sich Grasser, Maischberger und Hochecker, wie die damals kommuniziert haben, auch was die Buboc betrifft, auch andere Geschäfte, wie sind diese Treffen? Also wann ist da wirklich ein Tatplan beschlossen worden? Oder ist es einfach so fließend gegangen?
Wenn ich vielleicht zu diesem Zettel noch was erklären dazu sagen darf, das war ja ein Beweismittel im Buboc-Verfahren, eine handschriftliche Notiz, vorgeblich angefertigt von Peter Hochecker. Der Empfänger war Willi Berner, damals, glaube ich, Kabinettschef des FPÖ-Infrastrukturministers Michael Schmidt. Und richtig, ja. Berner hat geschildert eine Begegnung mit dir relativ am Anfang von Schwarz-Blau, wo du also im Kaffeehaus quasi eine Skizze gezeichnet hättest, auf einer Serviette, glaube ich, eine Verteilungsstruktur, wie man die Republik ausräumen kann und wie dann zwei Zweige, auf einem, glaube ich, war Jörg Haider zentral und auf dem anderen eben Karl-Heinz Grasser, wie man da profitieren könne. Das schicke ich voraus, hast du in deinem Teilgeständnis nicht zugegeben. Du hast gesagt, das hat so nicht stattgefunden.
Wenn wir uns jetzt zurückerinnern an das Jahr 2004, ich war nicht der Wunschpartner von Maischberger und Grasser für die Vergabe der Telekom. Da gab es einen anderen, das war der Senator Kallinger. Und weil das mit dem nicht funktioniert hat, hat man mich dazu hineingeholt, weil ich sozusagen auch die Immofinanz als Kunde hatte. So, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Was war im Jahr 2000? Ich bekam einen Auftrag vom Infrastrukturministerium, um die Vergabe der UMTS-Lizenzen zu begleiten. In Deutschland sind Unsummen erlöst worden und in Österreich war klar, das wird nicht drinnen sein. Da war meine Aufgabe, im Dialog herauszuarbeiten, dass das nicht möglich sein wird, dass das auch schlecht ist für die ganzen Unternehmen, weil die müssen das ja auch erwirtschaften. Und so habe ich den Minister Schmidt und den Willy Berner, seinen Kabinettschef, kennengelernt. Wir haben uns auch angefreundet und dann hat mir der Willy Berner vorgeschlagen, du, wir können ja auch dich einbinden bei verschiedenen Privatisierungen. Sag ich, ja, du, mache ich gern. ÖBB und Telekom sind schon meine Kunden, es muss halt was darüber hinaus sein. Und dann habe ich zu ihm gesagt, schau, und ich bin bestens vernetzt mit Grasser und mit Maischberger und auch mit Blech. Und wenn du sozusagen die anderen Bereiche abdeckst, wann immer was konkret ist, ich bin gerne dabei. Ja? So, das war das Gespräch mit dem Willy Berner. Und der hat das dann in einer Gedankenskizze, wie auch immer, zu Papier gebracht oder auch nicht. Und was war beim Willy Berner? Der Willy Berner war ein enger Freund von einem Mann, der beim Grasser Mitarbeiter war. Der Name fällt mir jetzt nicht ein.
Egal.
Der war vom Grasser tief enttäuscht. Ja. Und nach dem Jahr 2006 haben sich die zwei intensiver unterhalten. Und wie das Ganze hochgegangen ist, sind die zwei plötzlich zum Schluss gekommen, naja, der Hochegger, mit dem habe ich ein Gespräch geführt, der hat sich das schon so ausgedacht und hat es der Staatsanwaltschaft übermittelt. Er hat gesagt, das hat er damals so skizziert. Nur das Jahr 2004 bis dorthin, zwischen 2000, hat so viele Geschehnisse gegeben und auch einen Bruch zwischen Grasser und mir, indem er gesagt hat, ja, in deiner Agentur gibt's einen Hasenfüße und die wollten mich bei der Buburg am Anfang nicht dabei haben. Ich sage, es ist alles gut, so wie es ist. Es war gut für die Anklagebehörde, dass sie sozusagen diese Aussage von Berner hatten. Theoretisch war es ja möglich, aber die Wirklichkeit war nicht so.
Aber hat es diesen Masterplan irgendwie doch gegeben?
Also nein.
Egal jetzt, ob auf einer Serviette oder nicht.
Nein. Ich habe dem Willy Berner Folge gesagt, so, schau, ich habe beste Kontakte zu Maischberger, zu Grasser, zu Blech. Weil er hat ja gesagt, wir können dich einbinden in verschiedene Privatisierungen. Ich habe gesagt, schau, du hast Kontakte zu den anderen in der FPÖ und wenn es konkrete Vorschläge gibt, ich bin dabei. Ja. Das war das Gespräch damals im Jahr 2000.
Du redest immer vom Bruch mit dem Grasser. Ihr habt ja dann gemeinsam eine Firma gegründet, nachdem Grasser ja nicht mehr Finanzminister gewesen ist. Ich hätte eine ganz banale Frage. Wann hast du eigentlich dein erstes Konto auf Zypern aufgemacht?
Das also, war in dem Projekt, das ich vorher angesprochen habe, wo die Telekom über einen Fonds in Zypern die UTA kaufen wollte. Also die Eigentümer der UTA haben die Telekom angeschaut, könnt ihr uns das nicht irgendwie abkaufen? Dann haben wir uns überlegt, wie kann man das machen mit einem anderen Festnetzbetreiber in Österreich. Den schickt man vor, man macht dann vor in Zypern, finanziert das über Zypern und meine Aufgabe war, das zu orchestrieren. Und in dem Zusammenhang, bin ich davon ausgegangen, dass es erfolgreich wird, habe ich auch eine Firma in Zypern gegründet, die nicht verwendet wurde, weil das Projekt ist ja nicht zustande gekommen. Und dann, wie sich herausgestellt hat, dass weder die Immofinanz noch die Raiffeisen Oberösterreich mir direkt an die Valora das Honorar zahlen wollten und dass das übers Ausland abgerechnet wird, dann habe ich gesagt, ja, ich hätte eigentlich eine Firma in Zypern, kann man das über diese Firma machen? Und alle Beteiligten haben gesagt, ja, Immofinanz und auch Maischberger, ja, machen wir so.
Es hat offenbar keinen gestört, dass ein Kommunikationsexperte, ein Kommunikationsberater, Briefkastenfirma auf Zypern hat, die ja wie selbstverständlich quasi in Stellung bringt, um darüber Zahlungen laufen zu lassen. Also spätestens an dem Punkt hast du mit deinem angeschampten Geschäft ja wirklich nichts mehr zu tun gehabt.
So ist es.
Ich glaube, wir machen da Schluss mit dieser Folge.
Ja, wir sind noch immer nicht durch mit unserem Programm.
Wir sind noch immer nicht durch. Wir können wahrscheinlich noch zwei Stunden, es hat sehr viele Privatisierungen noch gegeben. Wir werden in der nächsten Folge wahrscheinlich noch den Buburg-Komplex kurz streifen, um dann in die Gegenwart zu kommen, die nicht minder spannend ist. Da geht es unter anderem um einen
interessanten Fall in Österreich, und zwar Christian Bildnerschek.
Ganz genau. Denn, wie es der Zufall so will, auch in der Causa Bildnerschek taucht der Name Peter Horek auf. In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit. Peter, Stefan,
danke. Sehr gerne.
Danke, danke.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr dieses Projekt mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.